Ja, ein bisschen untypisch für Karfreitag habe ich ein kleines Quiz mitgebracht. Ist aber sehr einfach, vielleicht zu einfach. Dann fangen wir mit etwas ganz Einfachem an. Was fällt euch dazu ein?
Apple.
Bisschen schwieriger. Sehr zur Freude eines Teilnehmers hier.
Audi.
Audi, super. So, jetzt wird's schwierig. Jemand eine Idee? Knapp vorbei. Genau. Hanne war vorbereitet, aber sie hat es gleich erkannt. Nein, sie hat erkannt, dass sie das kennt, sagen wir so. Es ist der Deutsche Turnerbund und es sind viermal ein F-Zeichen. Frisch, fromm, fröhlich, frei. Ja, das sind alles Markenzeichen. Und solche Markenzeichen, die müssen gut überlegt sein. Die prägen sich ein bei Menschen und die sind auf Produkten abgedruckt. Die Produkte zum Beispiel an einem Audi, ja, der lebt vielleicht 10, 12, 15, 20 Jahre, ist immer dieses Zeichen drauf. Das kann man nicht so einfach austauschen. Und solche Markenzeichen haben oft aber keinen tieferen Bezug zu dem Produkt. Meistens gibt es zu der Entstehung von einem Markenzeichen eine Geschichte, so zum Beispiel von dem Markenzeichen Apple. Also Apple hat mit den Produkten von Apple eigentlich nichts zu tun. Steve Jobs, der Gründer von Apple, hat dazu selbst aufgeschrieben, wie es zu diesem Zeichen kam. Ich war tatsächlich zu dieser Zeit Vegetarier, schreibt er. Ich aß nur Obst. Außerdem waren wir im Verzug, einen Firmennamen für unsere Company anzumelden, sodass ich meiner Mannschaft drohte, die Firma einfach Apfel zu nennen, wenn keiner an diesem Tag einen interessanten Namen vorschlagen sollte. Ich hoffte, die Kreativität der Leute anzuregen, aber sie blieb stecken. Und deshalb heißen wir Apple. Ja, nicht sonderlich spektakulär. Ich musste darüber nachdenken, was ist eigentlich das Markenzeichen von uns Christen, von dem Christentum. Vielleicht denkt mancher jetzt erstmal an den Fisch. Klar, der Fisch ist ein Erkennungszeichen von Christen, vielleicht so eine Art Geheimzeichen der Evangelikalen. Auf dem ein oder anderen Auto sieht man es hinten drauf. Ja, und weiß, hier sitzt vermutlich ein Christ im Auto. Aber das eigentliche Markenzeichen, der Kern der Marke Christentum, wenn man das so sagen darf, ist das Kreuz. Und das Kreuz begegnet uns im Alltag sehr häufig. Es ist auf Kirchen, in Kirchen zu sehen. Es ist auf vielen Grabsteinen zu sehen. Wir kennen es als Gipfelkreuz. Mancher trägt es als Kette oder auch als Tattoo. Und auch das Kreuzeszeichen, also sich zu bekreuzigen, sieht man das eine oder andere Mal. Mir ist aufgefallen, viele Fußballer machen das Kreuzeszeichen, wenn sie eingewechselt werden. Ich frage mich manchmal, glauben die alle wirklich an Gott oder warum tun sie das? In katholischen Regionen sieht man es am Wegesrand stehen als Kruzifix und bei uns steht es manchmal auch an Straßen als Erinnerung an einen tödlichen Unfall. Und hier im Gemeindehaus gibt es auch Kreuze, es sind genau vier. Drei sehen wir hier vorne. Jetzt muss man kurz nachdenken, wo ist das vierte? Ich habe schon hingezeigt. Das vierte ist oben auf dem Dach. Man sieht es. Wenn man von Offenbach hier drauf zufährt, es ist relativ gut zu sehen, aber doch recht klein, weil man weit weg ist. Es gibt zwei Personen hier im Raum, die sehen es sehr, sehr gut. Die Monika und der Walter können von ihrem Balkon wunderbar draufschauen. Der Walter hat mir mal ein Bild gezeigt, das Kreuz hier oben auf dem Dach und dann der Westerwald im Hintergrund. Ein sehr schönes Bild. Ich hoffe, ich habe jetzt keins vergessen hier im Haus, aber mir fallen diese vier ein. Ja, ist das Kreuz jetzt nun ein besonders gutes, gut überlegtes Markenzeichen? Wenn man einen Marketing-Experten fragen würde, glaube ich, würde er sagen, eher nicht. Im Unterschied zu diesen echten Markenzeichen, die wir eben gesehen haben, zeigt das Kreuz sofort den Kern der Sache. Es macht sofort klar, um was es geht. Und das, um was es geht, ist verbunden mit Sterben, mit einem grausamen, schändlichen Sterben. Nichts, was ein Marketing-Experte als Markenzeichen empfehlen würde. Im Jahr 1856 machten Forscher auf dem Hügel Palatin in Rom eine interessante Entdeckung. Als sie die Trümmer aus einer römischen Kadettenanstalt entfernt hatten, fanden sie an der Wand ein Kreuz. Es war mit einem Nagel oder einem Messer in den Wandverputz geritzt. Ein Junge erhebt grüßend und betend seine Hand zum Kreuz hin. Aber an diesem kleinen Kreuz, was dort abgebildet ist, hängt ein Mann, der hat einen Eselskopf. Darunter steht in ungelenken Buchstaben: Alexamenos betet seinen Gott an. Es ist eine Karikatur, eine Spottkarikatur, ein Spottkruzifix. Die Forscher datieren die Entstehung auf die Zeit von 123 bis 126 nach Christus. Eines der frühesten Bilder eines Kreuzes, aber ein Spottbild. Gott am Kreuz. Ja, aber dieser Gott ist ein Esel und wer ihn anbetet, ist es auch. Die Vorstellung, dass Gott Elend am Kreuz verendet, passt nicht in die Vorstellung der Römer. Ebenso wenig passt sie in unsere Zeit. Sie ist skandalös geblieben. Für Alexamenos und für jeden Christen ist sie jedoch Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Paulus schreibt in 1. Korinther 1, 23 folgende: Wir aber verkünden den gekreuzigten Christus als den von Gott versprochenen Retter. Für Juden ist das eine Gotteslästerung, für die anderen barer Unsinn. Aber alle, die von Gott berufen sind, Juden wie Griechen, erfahren in dem gekreuzigten Christus Gottes Kraft und erkennen in ihm Gottes Weisheit. Es wird so bleiben, wie Paulus es hier beschreibt in Vers 23. Den Juden eine Gotteslästerung, für die anderen barer Unsinn. Das Markenzeichen des Kreuzes bewirkt diese Ablehnung bis heute. Wir aber wollen das Kreuz so sehen, wie Paulus in Vers 24 schreibt, als ein Zeichen der Kraft und der Weisheit. Gott hat einen großen Plan mit der Menschheit, mit seinem Volk, mit seinen Kindern, und das Kreuz ist die zentrale Station. Für uns ist es ein Zeichen des Sieges, ein Zeichen der Rettung. Paulus schreibt: Wir erfahren in dem gekreuzigten Christus Gottes Kraft und erkennen in ihm Gottes Weisheit. In dem Fensterbild hier vorne erkennen wir drei Kreuze, fast lebensgroß. Und wenn man genau hinschaut, strahlt bereits das Licht von Ostern hindurch, das Licht der Auferstehung. So sehe ich zumindest diese Strahlen, die von rechts oben hinein strahlen. Das ist der Kern unseres Glaubens, der Markenkern, das Kreuz und das Wissen um die Auferstehung. An das dürfen wir glauben und an das dürfen wir uns heute besonders erinnern und auch immer wieder erinnern, wenn wir hier im Gemeindehaus sind und dieses Bild sehen. So viel.
Vater, wenn es möglich ist, bewahre mich vor diesem Leiden. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Diese Worte spricht Jesus im Garten Gethsemane, kurz bevor die letzten Dinge in seinem Leben ihren schrecklichen Lauf nehmen. Jesus betet zu seinem Vater. Sein Zustand ist erschreckend. So haben seine Jünger ihren Meister noch nie gesehen. Er, der die ganze Zeit unter ihnen war, er, der immer selbstsicher und selbstbewusst auftrat, er, der die Dinge immer in der Hand hatte. Er leidet Todesängste. Lukas berichtet uns davon, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Solche Angst hat Jesus. Er hat Todesangst. Und Todesangst kann nur beschreiben, wer sie selbst verspürt hat. Sie ist von der psychischen und physischen Intensität die stärkste Form von Angst. Und sie tritt auf, wenn wir Menschen uns in Lebensgefahr befinden. Todesangst kommt daher mit einer Bedrohung. Im Krieg, in Gaza, im Krieg in der Ukraine, dort erleben gerade sehr viele Menschen diese Form von Angst. Menschen, die ein Erdbeben miterleben oder eine Flut durchleben. Sie empfinden Todesangst. Psychisch entsteht ein überwältigendes Gefühl der Hilflosigkeit, des Schreckens und der Verzweiflung. Wir haben heute Karfreitag. Denkt mal an den Schmerz von Jesus und denkt auch mal an eure Schmerzen und an eure Verzweiflung. Denkt mal an eure zurückliegenden dunkelsten Stunden. Der Tod des Ehepartners, eines eigenen Kindes, der Eltern, der Mittag, an dem man eine Krebsdiagnose bekommen hat. Heute am Karfreitag ist nicht einfach ein freier Arbeitstag, weil wir Christen an etwas aus dem Leben von Jesus Christus erinnern. Nein, heute ist ein freier Trauertag, an dem wir auch an unser Leid und unseren Schmerz denken. Heute schauen wir auf Jesu Schmerz und spüren dabei unseren eigenen. Unsere Hilflosigkeit, sie fühlt sich heute an wie ein 100 Kilo schwerer Sack auf unserer Brust. Wie Jesus im Garten Gethsemane fühlen auch wir uns gelähmt mit Blick auf unseren eigenen Schmerz. Was aber bewegt Jesus kurz vor seinem Sieg, Gott den Vater darum zu bitten, ist doch nicht zu tun. Er weiß, wer der Vater ist, weiß, dass Gott größer ist als alles auf der Welt. Mehr noch als die Auslieferung, den Spott und den Schmerz fürchtet Jesus, dass sein Vater ihn von nun an verlassen wird. Jesus hat ja bereits im Mutterleib spüren dürfen, wie Gott ihn behütet. Er durfte unzählige Male erleben und spüren, wie Gott ihm Macht gibt. Gott war es, der ihn heilen ließ, der ihm aus dem Wasser hat gehen lassen, der ihm Worte der Liebe und des Friedens in den Mund gab. Gott war es, der ihn vor den Schriftgelehrten und Pharisäern bewahrte. Und Jesus war sich seiner Wirkenszeit auf Erden sicher. Gott ist bei mir und er lebte es vor, was es heißt. Wenn Gott für mich ist, wer könnte dagegen mich sein? Alles, was ihm, dem Sohn, aufgetragen war, hat er erfüllt. Und jetzt weiß Jesus, der Vater lässt nun von mir ab. Kein Schutz mehr, keine Weisung. Und eben das, nur das, die bewusste Abkehr von Gott, von ihm, das lässt Jesus verzweifeln, erschrecken und lässt ihn hilflos werden. Kein Mensch, nichts auf dieser Welt, ist in der Lage dazu, Jesus aus der Fassung zu bringen. Doch die Abkehr Gottes, die lässt Jesus straucheln. Jesus ist sich bewusst, was es heißt, ein Mensch ohne Gott zu sein. Jesus ist sich bewusst, dass er jetzt hilflos ist. Dieses menschliche Gefühl lässt ihn sagen, Vater, wenn es möglich ist, bewahre mich vor diesem Leiden. Und ich habe hier ganz bewusst mal die Übersetzung der Hoffnung für alle gewählt, weil sie so schön übersetzt, wenn es möglich ist. Dieser Ausdruck zeigt, dass Jesus nicht mit aller Konsequenz hinter seiner Bitte steht. Wenn es möglich ist, heißt auch, es ist in Ordnung, wenn es nicht möglich ist. Und passend dazu fügt er ja dann auch an, aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Der letzte Weg Jesu auf Erden, seine letzte Prüfung, ist die Erfahrung der Entfremdung von Gott. Jesus weiß, jetzt spüre ich den Verlust und Schmerz der Gottlosen. Aber auch dort weiß er zu bestehen. Wo ihm Gott ferne ist, hält er an ihm fest. Ab Gethsemane, ab diesem Moment, menschlicher erschien Jesus nie. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. In dieser Aussage von Jesus steckt neben völliger Unterwerfung unter Gottes Wort und dem, was er eben möchte, auch vollstes Vertrauen auf den Vater. Nicht seine oder unsere Wünsche und Vorstellungen sollen erfüllt werden, sondern dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das betete Jesus uns vor und jetzt lebt er es vor. Und wir? Was machen wir? Ich hoffe, wir verstehen es. Ich hoffe, ihr versteht mich heute. Doch verstehen und darüber nachdenken bedeutet erstmal nichts, wenn keine Taten folgen. Darum lasst auch uns nicht müde werden, unsere Bitten vor Gott zu bringen. Vater, wenn es möglich ist, bewahre mich vor diesem Leiden. Heile meinen Mann vor dem Krebs. Beschütze meine Kinder. Sorge doch für Frieden auf der Welt. Gott, wir wissen, du kannst alles tun. Doch wir bekennen auch, dass wir sonst nichts wissen. Das Wieso, das Warum und das Weshalb, das erschließt sich uns, wenn überhaupt, erst im Nachhinein. Darum beten auch wir, aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Das können wir an jede unserer Bitten anschließen, um Gott zu zeigen, wie sehr wir ihm vertrauen. Und wer das sagt und denkt und weiß, dem wird Gott noch mehr Vertrauen schenken. Zu den größten Zeugnissen, die wir abgeben können, gehört, dass wir uns gerade im Leid an unseren Herrn wenden. Ebenso wie Jesus es tat. Auch wir bezeugen, Gott ist mächtig, er kann alles möglich machen. Aber wir wissen auch, dass sein Wille nicht der unsere ist. Wir wollen wie Jesus auch ihm dienen. Wir wollen unsere Anliegen und Wünsche auch unter seinen Willen stellen. So wird alles zu unserem Besten kommen. Und das kann mit Blick auf den Herrn Jesus am Kreuz auch Leid für uns bedeuten. Doch das Leid, so schlimm es ist begrenzt. Begrenzt auf hier und jetzt, auf eine kurze Zeit. Jesu Leidenszeit war auch begrenzt. Und Jesus wusste, wie kein anderer, dass sie nötig war. Und er wusste auch, was am Ende auf ihn und auf die ganze Welt wartet. Amen.
An Weihnachten 2023 hatte ich viel Zeit. Ich war coronatechnisch aufs Krankenlager niedergestreckt, wurde dann auch in die Quarantäne geschickt und in meiner Pestilenzkammer, in der ich mich dann einige Tage aufhalten musste, habe ich natürlich nach Beschäftigung gesucht und nach der x-ten Doku, die ich in einem Dokusender dann sah, wurde mir dann langweilig und ich habe mich sogar mit Literatur beschäftigt und es kam zum Äußersten, ich lernte sogar ein Gedicht bzw. zwei Liedstrophen auswendig und die heißen: Wer nie sein Brot mit Tränen aß, wer nie die kummervollen Nächte auf seinem Bette weint saß, der kennt euch nicht, ihr himmlischen Mächte. Ihr führt ins Leben uns hinein, ihr lasst den Armen schuldig werden, dann überlasst ihr ihn der Pein, denn alle Schuld rächt sich auf Erden. Ich lese nochmal. Wer nie sein Brot mit Tränen aß, wer nie die kummervollen Nächte auf seinem Bette weinend saß, der kennt euch nicht, ihr himmlischen Mächte. Bis hierhin würden wir sagen, ja, wie wahr ist das? Wer nie Schweres erlebt hat, wer nie Leid erlebt hat, der hat die Nähe Gottes nie erfahren. Aber es geht in eine ganz andere Richtung hier und die zweite Strophe, die lese ich mal mit einer Betonung. Ihr führt ins Leben uns hinein. Ihr lasst den Armen schuldig werden. Dann überlasst ihr ihn der Pein, denn alle Schuld rächt sich auf Erden. Es ist schon ein sonderbares Gottesbild, das hier transportiert wird. Das sind zwei Strophen aus einem Lied eines Harfenspielers aus Goethes Lehrjahre des Wilhelm Meister. Und dieser Harfenspieler, der klagt ja den Sachstand an, dass sein Kreislauf ist, immer wieder schuldig werden, immer wieder die Schuld selbst ausbaden müssen, immer wieder dem ausgesetzt sein. Und er klagt hier gewissermaßen Gott an, die himmlischen Mächte klagt er an. Sie geben das Leben, Gott gibt das Leben. Und dann ist da der Arme, den lässt Gott angeblich schuldig werden. Gott unternimmt nichts dagegen, dann überlässt Gott den Schuldigen der Pein und er muss das alles ausbaden auf der Erde, denn alle Schuld rächt sich hier auf der Erde. Und es sieht so aus, als ob diese himmlischen Mächte, als ob Gott geradezu Freude daran hätte, Menschen ins Leben zu rufen, sie schuldig werden zu lassen und sie dann ihrer eigenen Schuld überlassen und sie die Folgen ihrer Schuld selbst tragen zu lassen. Als ob Gott diesen Kreislauf immer wieder anstoßen würde und würde sich dann zurückziehen und würde den Menschen leiden lassen. Ist das wahr? Hat der Harfenspieler in Goethes Werk recht? Stimmt das? Ich denke, wenn wir nach Wahrheit fragen, dann müssen wir in die Bibel schauen. Und ich fand in Römer 3 zwei Abschnitte. In dem ersten Abschnitt, der ist überschrieben mit den Worten, alle Menschen sind Sünder. Und da steht ganz klar, ja, das ist so, alle Menschen sind Sünder. Nicht nur aufgrund der Dinge, die sie hier tun, die sie sagen oder die sie denken, sondern Schon von Geburt an leben Menschen in diesem Raum der Schuld, der Sünde, der zustande gekommen ist, als Adam und Eva gesündigt haben. Seitdem sind Menschen der Sünde ausgesetzt, seitdem sind sie nicht in der Lage, zu Gott zu kommen. Wir leben in diesem Umfeld und deswegen, schon allein deswegen, sind Menschen schuldig, ganz abgesehen von dem, was sie im Laufe ihres Lebens alles an Schuld noch auf sich laden. Aber der zweite Abschnitt in Römer 3, der ist überschrieben mit den Worten: Christus nahm unsere Strafe auf sich. Und ich lese uns da ein paar Verse vor. Wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. Dadurch können alle ohne Unterschied gerettet werden. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Das ist Wahrheit. Gott überlässt den Sünder nicht der Pein. Er lässt ihn seine eigene Schuld nicht selbst ausbaden, sondern das Gegenteil ist der Fall. Gott schafft einen Ausweg. Gott reißt sich gewissermaßen mitten auseinander. Er schickt seinen Sohn auf diese Erde und er schickt seinen Sohn ans Kreuz. Er lädt alle Schuld dieser Welt auf seinen Sohn, um diesen Ausweg für Sünder zu schaffen, den Weg zurück zum Vater. Das tut Gott. Gott hilft heraus, Gott schenkt aus unendlicher Liebe den Menschen diesen Weg zurück zu Gott. Die Frage ist, ob wir das annehmen und glauben. Und das ist die Botschaft, die auch heute an Karfreitag im Raum steht. Das ist das Angebot Gottes. Alle, die an Jesus Christus glauben, sind von ihrer Schuld befreit und müssen ihre Schuld nicht ausbaden. Das ist Wahrheit. Gott sei Dank.
Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ostern, Freiheit durch das Kreuz, das ist heute mein Gedanke, den ich euch gerne einfach mitgeben möchte an Ostern. Der Himmel ist verdunkelt, ein Aufschrei und es war Jesus, es war um Jesus geschehen. Trauung gab das Kreuz. Maria wurde von Johannes gestützt, weil sie weinte, weil sie trauerte. Menschen konnten ihren Augen nicht trauen, dass tatsächlich der Sohn Gottes hingerichtet wurde. Menschlich gesehen eine Niederlage. Der Retter, der Erlöser der Welt musste ans Kreuz gehen. Göttlich gesehen eine Verheißung, die über Jahre hinweg nun in Erfüllung gegangen ist. Wie geht es dir, wenn du vor deinem Kreuz stehst, vor dem Kreuz Jesu? Fühlst du den Schmerz? Bist du beladen, weil du selbst dein Kreuz trägst mit eigener Kraft und fast zusammenbrichst? Oder lebst du in Freiheit, innerlich und äußerlich, weil dort am Kreuz der größte Liebesbeweis stattgefunden hat, damit wir frei werden von unseren Sünden, von unseren Dingen, die wir auf uns laden, von den Dingen, die wir sagen, von den Dingen, die wir denken, die uns zerrütteln, die uns zerreißen? Wo stehst du denn gerade am Ostern? Bist du nah dran am Kreuz? Oder bist du eigentlich ganz weit weg? Ist es für dich normal, Ostern zu feiern und ist es eher so ein Algorithmus, ach ja, jetzt ist bald wieder Ostern, ist wieder Frühlingszeit? Oder begegnet dir der allmächtige Gott durch das Kreuz, durch die Tat, die er durch seinen Sohn am Kreuz getan hat? Doch heute möchte ich dir Folgendes zusprechen. Jesus hat alles für dich gegeben. Und sogar bis ans Kreuz ist er gegangen, damit du wieder Beziehung zu deinem allmächtigen Gott eingehen kannst. In Galater 5, Vers 1 steht: Zur Freiheit hat Christus uns befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Bevor Jesus ans Kreuz ging, waren wir in Knechtschaft. Doch durch das Kreuz verändert sich. Sind wir noch Knechte in dieser Welt? Sind wir gefangen in den Ketten dieser Welt, die Gesellschaft uns vielleicht vorgibt, in den Rahmen? Oder sind wir ganz nah am Kreuz, lassen uns erlösen, lassen uns wirklich neu erfüllen, einen neuen Mensch aus uns machen und Gott in uns wirken. Vor dem Kreuz öffnet Jesus Menschen die Augen. Der Gefangene am Kreuz erfährt die heilende Kraft durch die Taten, die Jesus getan hat, aber auch, dass er ganz nah an Jesus war. Er war nicht irgendwie mehrere Meter weit mit seinem Kreuz weg, er stand genau neben Jesus. Und allein diese Nähe zu Jesus hat ihn dazu verändert, seine Schuld in den letzten Minuten zu bekennen und frei zu werden. Jesus sagt, du wirst mit mir im Paradies sein. Aber auch der Hauptmann oder die Soldaten erschraken durch das Erdbeben am Kreuz, was an diesem Tag stattgefunden hat, und sprachen Worte aus, die sie noch nie benutzt haben. Wahrlich, wahrlich, dieser Gott, dieser Sohn Gottes ist es gewesen. Vielleicht geht es dir manchmal auch so, dass du vor dem Kreuz dich fürchtest. Dieses Blut, dieser leblose Körper, die Folter, die er erleiden musste, der Kreuzeszug bis zum Berg Golgatha, die letzten Worte von Jesus. Gott zeigt aber in Jesus in den letzten Stunden die Freiheit aus der Sünde, in ein Leben voller Gnade, voller Barmherzigkeit, in das ewige Leben. Jesus ist am Ziel angekommen. Wir sind auf einer Reise, wir sind noch nicht am Ziel. Nur die Frage ist, kommen wir dem Ziel näher, wenn wir uns wegbewegen vom Kreuz, oder kommen wir näher, wenn wir näher ans Kreuz gehen? Er hat die Tür und das Tor zu deiner Freiheit weit aufgerissen. Der Vorhang im Tempel ist zerrissen, von oben bis nach unten. Gott hat einen Donner aufkommen lassen, damit die Menschen merken, wer der Herr der Herren ist. Gott zeigt seine Größe am Kreuz. Es ist keine Niederlage, es ist der größte Sieg, indem er eine Verheißung wahrmacht. Es gibt keine Auferstehung ohne Tod, so wie es auch nach Gottes Willen keinen Tod ohne Auferstehung gibt. Gott befreit unser Denken, unser Handeln und will uns ganz nahe sein. Auch uns fragt er heute und jeden Tag aufs Neue, ob wir bereit sind, unser altes, manchmal auch egoistisches, ich-zentriertes Denken, unsere Persönlichkeit auch ans Kreuz zu bringen, damit wir in Einheit mit ihm neues Leben beginnen können. Kniend darf ich vor seinem Thron stehen und vor ihm treten und mein ganzes Leben hingeben, mit allen Konsequenzen, die es hat, weil der Tod seines Sohnes erst der Anfang war und durch den Tod Jesu Hoffnung durch die Auferstehung folgen wird. Gott schenkt dir Freiheit, weil Jesus sterben musste, damit du im Licht leben kannst. Und so wünsche ich dir und mir ein Osterfest, das uns wieder ein Feuer in uns entfacht, ein Feuer im Glauben, eine Freude, die anders ist, eine Begegnung mit unserem Jesus, indem wir näher an dieses Kreuz gehen, indem wir wirklich bekennen unsere Schuld, indem wir unsere Hände zu Jesus aufrichten und ihm unsere Schuld bekennen. Jesus geht diesen Weg mit uns. Wir müssen das nicht alles aus eigener Kraft machen. Aber mit Jesus wirst du verwandelt werden. Ich wünsche euch Gottes reichen Segen und wünsche euch eine schöne Osterzeit. Amen.
Ich habe ja mit der Predigt zum Beginn der Passionszeit bereits viele Gedanken zum Leiden Jesu und zu seinem Sterben am Kreuz verarbeitet und an euch weitergegeben. Einen Gedanken habe ich dort nur am Rande erwähnt und möchte ich jetzt nochmal mit euch teilen. Es sind Gedanken zu der Person Barabbas. Und dazu lese ich aus Matthäus 27 die Verse 15 bis 26. Zum Fest aber war der Statthalter gewohnt, der Volksmenge einen Gefangenen loszugeben, den sie verlangten. Sie hatten aber damals einen berüchtigten Gefangenen mit dem Namen Barabbas. Als sie nun versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen: Wen wollt ihr, dass ich euch losgeben soll? Barabbas oder der Jesus, der Christus genannt wird? Denn er wusste, dass sie ihn aus Neid überliefert hatten. Während er aber auf dem Richterstuhl saß, sandte seine Frau zu ihm und ließ ihm sagen: Habe du nichts zu schaffen mit jenem Gerechten, denn im Traum habe ich heute um seinetwillen viel gelitten. Aber die hohen Priester und die Ältesten überredeten die Volksmengen, dass sie den Barabbas forderten, Jesus aber umbrächten. Der Statthalter aber antwortete und sprach zu ihm: Welchen von den beiden wollt ihr, dass ich euch losgebe? Sie aber sprachen: Barabbas. Pilatus spricht zu ihnen: Was soll ich denn mit Jesus tun, der Christus genannt wird? Sie sagen alle: Er werde gekreuzigt. Er aber sagte: Was hat er denn Böses getan? Sie aber schrien über die Maßen und sagte: Er werde gekreuzigt. Als aber Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern vielmehr ein Tumult entstand, nahm er Wasser, wusch seine Hände vor der Volksmenge und sprach: Ich bin schuldlos an dem Blut dieses Gerechten. Seht ihr zu. Und das ganze Volk antwortete und sprach: Sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Dann gab er ihnen den Barabbas los, Jesus aber ließ er geißeln und überlieferte ihn, damit er gekreuzigt wurde. In 4 weiteren Abschnitten in der Bibel taucht dieser Barabbas noch auf. Wir wissen nicht viel über ihn und über seinen Werdegang. Wir wissen, dass er ein berühmter, allseits bekannter Verbrecher war, dass er ein Aufrührer und Räuber war und dass er darüber hinaus noch Mörder war. Nicht ohne Grund saß er mit dem Todesurteil Tod durch Kreuzigung im Gefängnis. Dieser Barabbas sollte mit 2 weiteren Verbrechern gekreuzigt werden. Darauf wartete er. Vielleicht hatte er seine Henkersmahlzeit bereits gegessen und wusste, es ist aus und vorbei. Es gibt keinen Ausweg mehr, der grausame Tod am Kreuz steht bevor. Doch dann passiert dieses Wunder für Barabbas. Pilatus, der Statthalter, gibt dem Volk die Möglichkeit, zwischen ihm und Jesus zu entscheiden. Und die gleichen Menschen, die eine Woche vorher Jesus noch zugejubelt haben und Hosianna gerufen haben, schreien jetzt: Wir wollen Barabbas, kreuzige Jesus. So kommt es, dass Pilatus Barabbas freilässt und Jesus an dem Kreuz, welches für Barabbas bestimmt war, hingerichtet wird. Aus Barabbas, dem zu Tode verurteilten Mörder, wird ein freier Mann. Barabbas kann bezeugen: Ich bin befreit durch Jesus. Für mich starb ein anderer. Barabbas, ein Mann, über den wir nicht viel wissen und über den in der Bibel nicht viel steht, ist der Mensch, der dieses Geschenk, welches Jesus am Kreuz macht, so hautnah erfährt wie kein anderer. Er weiß genau, dieses Kreuz in der Mitte, das war für mich bestimmt. Für mich, den Mörder Barabbas. Aber nun hängt ein anderer dort. Ein anderer hat meinen Platz eingenommen, den ich verdient hätte. Ich bin durch Jesus befreit. Mir hilft es, die Bedeutung von Karfreitag ganz praktisch für mich mehr zu verstehen, indem ich mich versuche, mit Barabbas zu identifizieren. Barabbas heißt Sohn des Vaters. Ich bin zwar nicht der Staatsfeind Nummer 1 und ich bin auch kein Mörder, aber auch ich bin der Sohn eines Vaters und auch für mich gilt, dass ich immer wieder nicht aus Glauben heraus handle und damit den Tod als Folge dieser Sünde mein Urteil ist. Doch das, was Barabbas ganz greifbar mitten in dieser Welt erlebt hat, gilt genauso auch für mich in einer geistlichen Dimension. Welche Wirklichkeit ist. Der Sohn des Vaters im Himmel ist auch für mich gestorben. Genau wie Barabbas frei ist, so bin auch ich freigesprochen von aller Schuld. Barabbas kann uns helfen, geistliche Wahrheiten vom Kreuz ganz greifbar zu machen, ganz greifbar zu verstehen. Egal wie groß deine Schuld auch immer ist, für Jesus ist sie nicht zu groß. Er liebt dich und trägt das Urteil, damit du frei bist. Und Jesus hat Barabbas ein neues Leben geschenkt. Das ist auch heute noch möglich. Jesus macht dir ganz persönlich dieses Angebot, dieses Geschenk am Kreuz, indem er dein Urteil trägt. Neues Leben ist auch heute möglich. Kannst du dich mit Barabbas identifizieren und genau wie er sagen: Ich habe ein neues Leben geschenkt bekommen, weil Jesus an meiner Stelle gestorben ist? Ich wünsche mir so sehr, dass dies immer mehr Menschen von ganzem Herzen bezeugen können. Amen.